Ganz, ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen. Vielen Dank auch am Musikteam. Danke dir, Josh, für diese ganze Einleitung. Ich möchte euch ganz herzlich zuerst einmal einladen. Einladen zu meinem Geburtstag. Ich meine die ganze Gemeinde, wenn ihr kommen wollt. Weswegen kann ich das? Weil ich feiere am 28. November, am Tag von Basarach, Geburtstag. Dann seid ihr herzlich eingeladen, nehmt einen großen Geldbeutel mit, kommt an den verschiedenen Ständen vorbei. Und all das Geld, das eingeht, ist ja gedacht für einen guten Zweck. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Und ihr habt alle geklatscht, das heißt, ihr solltet alle kommen. Wunderbar. Wollen miteinander noch stille werden und beten. Herr Jesus, du bist hier. Begegne du uns durch dein Wort. Schenke, dass wir staunen und dass wir ganz neu sagen, Herr Jesus, wie wir es gesungen haben, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Schenke du das, Herr, in deiner Gnade. Danke dafür. Amen. Dem Vorbild entsprechend. Und wir wollen miteinander in unseren Schritten durch die Bibel, machen wir weiter in Epheser Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. Die wollen wir jetzt auch anwenden, ganz praktisch, für unser Leben, für unsere Gemeinde, für unseren Alltag. Der Dichter Franz Grillparzer hat Folgendes gesagt: Es sind die Starken, die unter Tränen lachen, eigene Sorgen verbergen und andere glücklich machen. Nun, wie ist so etwas möglich? Nun, der Apostel Paulus, er ist im Gefängnis. Und er war es, der andere glücklich macht. Er war es, der unter Tränen trotzdem lacht. Er war derjenige, der in Nöten und Kämpfen dennoch ein großer Segen war. Wie ist sowas möglich? Das geht unmöglich aus eigener Kraft. Das geht nur durch Christus. Und wie hat der Apostel Paulus es gesagt in Kolosser 1, 27? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wie oft haben wir das erlebt im Seniorenheim? Wie oft haben wir das erlebt, wenn Menschen schwach wurden und dennoch getröstet, getragen, gestärkt wurden durch Christus, Christus in uns? Und so wollen wir heute Morgen, wollen wir dieses Thema behandeln, und zwar durch fünf verschiedene Punkte. Der erste Punkt ist durch Christus oder durch Christus ermutigt. Der zweite Punkt, Teil am Leib des Herrn. Der dritte Punkt, die Grundlage unseres Heils und dann das große Vorbild und schlussendlich erwachsen werden in Christus Jesus. Das Schöne ist, dass Apostel Paulus, er wurde durch Christus ermutigt. Und so geht er und fängt an, in Epheser 4, Vers 1 sagt er Folgendes: Ich ermahne euch, ich, der Gefangene in Christus oder im Herrn. Nun, sieht das nach Ermutigung aus? Ich ermahne euch. Nun, in unserem Sprachgebrauch hat das Wort ermahnen eher einen negativen Touch. Es erinnert uns, also mich wenigstens, an meine Lehrerin in der Schule: Samuel, Samuel, wenn du dich nicht anstrengst, wird aus dir einmal nichts. Ja, wir sind ja nichts, nur in Christus sind wir etwas. Und dieses Ermahnen erinnert mich auch an eine Autoritätsperson, die mich zurechtweist. Es erinnert an Rüge, an Schelte. Aber das Wort, das hier Paulus braucht, das Wort ermahnen, hat im Urtext eigentlich einen ganz anderen Sinn. Nämlich jemanden zur Seite nehmen, ihm helfen, um im Glauben gestärkt zu werden. Um ihn zu festigen. Es will ermutigen, an der Sache des Evangeliums dran zu bleiben. Und gleichzeitig hat dieses Wort auch den Ausdruck in dem Sinne, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn jemand mit dem Hund spazieren geht, ich weiß noch gut, wie unsere Kinder klein waren, dann kommt jemand mit einem großen Schäferhund entgegen und sagt: Ja, weißt du, der macht nichts. Aber der Hund ist auf Augenhöhe mit unseren Kindern. Und da sagt dieser große Mann, so, ja, weißt du, der macht nichts, und das Kind auf Augenhöhe, das hat vor Angst fast die Hosen voll. Und hier sagt der Apostel Paulus, ich beuge mich zu euch nieder, um euch auf Augenhöhe zu begegnen. Denn ich bin genau gleich viel wert wie ihr. Wir sind alle gleich viel wert in Christus. Wir haben alle mit den gleichen Nöten, Anfechtungen und Problemen zu kämpfen. Und so kommt der Apostel Paulus und sagt, aber weißt du, ich möchte dir helfen. Ich möchte dir eine Stütze sein. Ich möchte dich trösten, ermutigen, stärken, segnen, um am Glauben festzuhalten, um mit Christus zu leben, um mit ihm unterwegs zu sein. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Er spornt uns an, einen heiligen Lebensstil zu führen und das trotz widriger Umstände, trotz der Lebensumstände, wo der Apostel Paulus drin ist. Und wisst ihr, so etwas ist nur dem Glauben möglich. Nur demjenigen, der weiß, Christus hat mein Leben in seiner Hand. Es ist nur demjenigen möglich, der weiß, Jesus ist eine Realität. Er lebt. Und er lebt sogar in mir. Und ich darf eine persönliche Beziehung mit ihm pflegen. Das Unmögliche macht allein Christus möglich. Und so kann der Apostel Paulus, er sitzt im Gefängnis, und schreibt er auch, aus dem Gefängnis ist die genau gleiche Gefangenschaft, wo der Apostel Paulus nicht nur den Brief an die Epheser schreibt, sondern auch den Brief an die Kolosser und die Philipper und so weiter. Da schreibt er, und da staune ich schon, wie der Apostel Paulus, wie er schreiben kann, nehmt mich als Vorbild, Geschwister. Lernt auch von denen, die unserem Beispiel folgen. Ja, wie ist das möglich, Paulus? Woher nimmst du die Kraft? Wie ist es möglich, im Leid, in der Not, in der Anfechtung andere zu trösten, zu ermutigen, zu stärken, sogar zu sagen, nehmt mich als Vorbild. Ist das nicht etwas hochgegriffen? Ich glaube, der Apostel Paulus hat das von ganzem Herzen umgesetzt, was wir lesen im Hebräerbrief. Im Hebräerbrief lesen wir, Hebräer Kapitel 11, Vers 27, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sah er ihn. Klar, da wird das Beispiel des Abraham genommen, aber Hebräer 11 ist ein ganzes Kapitel von Glaubenshelden, die in ihrer Schwachheit, in ihrer Not, in ihrer Begrenzung sich bewusst an Christus festgehalten haben. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sah er ihn. Der Glaube, er schaut über den Tellerrand des Lebens, der Umstände hinaus, und er schaut ganz bewusst auf Jesus. Herr Jesus, ich kann es nicht, aber du kannst es. Herr Jesus, ich bin begrenzt, aber trage du mich durch. Herr Jesus, ich komme an meine, einfach, ich kann nicht weiter, aber danke dafür, dass du da bist und dass du mich trägst. Und in alledem kommt der Apostel Paulus und sagt dann, in Epheser 4, Vers 2, seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst. Begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander. Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Ich glaube, eines der Geheimnisse des Apostels Paulus war, dass er um seine Niedrigkeit wusste. Der Paulus, er wusste, wer er war. Der Paulus, er wusste, woher er kam. Der Paulus, er wusste, was Christus aus ihm gemacht hatte. Paulus wusste, und das darfst auch du wissen, wenn du ein Kind Gottes bist, Jesus Christus hat mich gerufen. Er hatte ihn in seinen Dienst gestellt. Er wusste um die Gotteskindschaft. Er wusste, Jesus wohnt in mir. Er wusste, Gott hat alles in Kontrolle. Er kommt nie zu spät. Und er wusste sogar auch, denn er sagt, ich, Paulus, der Gefangene des Christus. Er war nicht der Gefangene des Kaisers in Rom. Er war der Gefangene des Christus. Er wusste, Gott ist selbst in diesen schwierigen Umständen. Er ist hier und deswegen bin ich Paulus. Und bist du da, wo du bist, als Kind Gottes am richtigen Platz. Und ein solches Wissen macht zuversichtlich, macht froh, ermutigt, dass man sogar im Gefängnis sagen kann, und das, was jetzt Apostel Paulus sagt, nämlich in 2. Timotheus 1, Vers 12, das ist seine letzte Wegstrecke, kurz bevor er geköpft wird. In seiner Todeszelle sagt er, denn ich weiß, an wen ich glaube. Und dieser Glaube hat ihn sein ganzes Leben als Christ durchgetragen. Ich weiß, an wen ich glaube und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis an jenen Tag. Er bringt einen Paulus durch. Und er wird auch dich persönlich, wenn du ein Kind Gottes bist, wird er dich durchbringen. Und gleichzeitig weiß auch Paulus, was er war. Er kennt seine Vergangenheit und diese Vergangenheit ist ihm sehr gegenwärtig, denn er sagt Folgendes, in 1. Korinther 15, Vers 9 sagt er, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es gar nicht, ein Apostel zu sein. Denn ich habe die Gemeinde verfolgt. Paulus, er hatte Blut an seinen Händen. Aber Paulus wusste, mein Leben ist Gnade. Amazing grace. How sweet the sound. Was für ein Geschenk. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist sein Erbarmen. Und dann sagt er, dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich seine Gnade. Dass du ein Kind Gottes bist. Es ist seine Gnade. Warum? Ich weiß es nicht, aber er hat mich gesucht, er ging mir nach. Und Paulus, er wusste, all meine Vergangenheit, die Gewissheit seiner Berufung, die Erfahrung der Gnade Gottes in seinem Leben, lässt ihn auch durchtragen, diese schweren Nöte, Anfechtungen. Paulus macht sich nichts vor. Er weiß, dass er Hilfe braucht. Das macht ihn demütig. Und weil er Hilfe braucht, weil er auf Gott angewiesen ist, weil er seine Vergangenheit kennt, aber diese Vergangenheit ist am Kreuz geblieben, weil er all das weiß, ist er auch so, dass er freundlich einem jeden anderen begegnen kann. Wie ist der Herr ihm begegnet in der Freundlichkeit dort vor Damaskus? Saul, Saul, was verfolgst du mich? Paulus war ein Mensch wie du und ich. Man nimmt an, eher klein von Gestalt, gebrechlich, unscheinbar. Auf dem Areopag sagen diese Gelehrten, diese Weisen von Athen, sagen, was will denn dieser Krächzer hier? So steht's dort. Vielleicht war er heiser, ich weiß es nicht. Er war von Krankheit gezeichnet. All diese Nöte, die er durchgemacht hat, haben ihn mitgenommen. Paulus, er weiß, wer er ist. Paulus, er weiß, wer er war. Und Paulus weiß aber das eine umso mehr, nämlich, denn für mich ist Christus das Leben. Er weiß es, nicht ich, Paulus, Christus in mir. Und er weiß, dieser, der das gute Werk angefangen hat in mir, wird es auch zum Ziele führen. Denn er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er weiß um seine Begrenztheit, seine Körperlichkeit, seine Endlichkeit. Und wenn wir älter werden, ich habe euch ja gerade eingeladen zu meinem 65. Geburtstag. Ja, es geht nur noch bachab. Es geht nicht mehr aufwärts. Das Schiff geht langsam dem Heimathafen zu. Ist eine Tatsache. Und dieser Paulus, er sitzt in der Gefängniszelle, er weiß, was kommt. Und dann sagt er, wenn aber der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit. Wisst ihr, das freut mich. Ich gehe dem Besten entgegen. Ich gehe dem entgegen, zu dem ich eigentlich geschaffen bin, in Christus Jesus. All das Wissen lässt ihn Folgendes sagen in unseren Versen. Und ich sage es jetzt einmal mit meinen Worten. Wir haben es hier, es ist nach Epheser 4, Vers 1. Ich habe es einfach mal in meine Worte gefasst. Ihr lieben Gläubigen in Ephesus oder in der Zionshalle, alle, die ihr das lesen werdet, ich möchte euch herzlich herbeirufen. Ich möchte euch ermutigen, motivieren, euch anspornen, doch dran zu bleiben und entsprechend eurer Berufung zu wandeln. Das ist doch eine Motivation. Paulus in der Gefängniszelle spornt dich persönlich, spornt mich an. Komm, wir machen weiter, wir bleiben dabei. Ja? Er möchte uns motivieren. Paulus will uns sagen, bleib bei Jesus. Sei mit ihm unterwegs. Hab ihn vor Augen. Lebe einen Lebensstil, der ihn verherrlicht. Zeige durch dein Verhalten, dass Jesu Liebe dich überwunden hat und dass Jesu Liebe nun dein Leben prägt. Dazu wusste Paulus, so kommen wir zum zweiten Teil, er wusste, ich bin Teil eines großen Ganzen. Er sagt Folgendes, Epheser 4, Vers 4 bis 6, ein Leib und ein Geist. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung und eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, ein Vater, alle über allen, durch alle und in euch allen. Immer wieder das Wort ein, alle. Ich bin so froh, dass wir keine Einzelkämpfer sind. Wir sind in einem Team unterwegs. Wir sind miteinander. Wenn Paulus unterwegs war, da war das immer zu zweit, zu dritt oder noch mehr. Schaut mal im Römerbrief am Schluss, was er alles aufzählt. Er hatte ein phänomenales Gedächtnis. Er konnte all die Namen aufzählen. Ich vergesse leider die Namen immer wieder. Das ist tragisch bei mir, aber es ist es halt. Ich kann nichts dafür. Ich bemühe mich, habe schon öfters gebetet, aber dennoch, ich vergesse immer wieder die Namen. Aber dennoch habe ich euch alle lieb. Klar, einige etwas mehr, andere etwas weniger. Besonders meine Frau natürlich, oder? Ist logisch. Aber wisst ihr, das Schöne ist, Paulus sagt, ein Leib, ein Geist, ein Hoffnung, ein Herr, ein Glaube und so weiter. Paulus will zeigen, er ist Teil am Leib des Herrn, am Leib des Christus. Und interessant ist, in der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, finden wir immer wieder neu ganz verschiedene Bilder, Metaphern, die wollen uns etwas zeigen. Also wenn die Bibel Metaphern, Bilder braucht, will uns diese Metapher, will uns etwas nahe bringen. Eine geistliche Wahrheit. Wie kann der ewige Gott mir etwas erklären? Ja, er tut's, indem er Bilder braucht, Metaphern. Und so finden wir in der Bibel ganz unterschiedliche Metaphern. Zum Beispiel das Bild von Weinstock und Rebe. Es ist ein Bild, das uns zeigt, nur in der tiefen, echten, lebendigen Verbindung mit Jesus können wir Frucht bringen. Oder das Bild von Grund und Schlussstein. Auch das Bild finden wir in der Bibel. Es zeigt uns, Christus ist der Anfang und das Ende des Glaubens, der Gemeinde, meines Lebens. Er kommt mit mir ans Ziel. Wir finden das Bild von Salz und Licht. Die Gemeinde darf ein Licht sein, ein Zeugnis sein, darf die Finsternis und die Sünde hemmen in dieser Welt. Wir finden das Bild von Braut und Bräutigam. Es zeigt uns die Hoffnung, die wir haben. Eines Tages kommt er und holt uns heim. Da werden wir endlich bei ihm sein. Und er braucht hier in unserem Kapitel auch das Bild vom Leib. Das will uns sagen, ohne Kopf kann kein Leib existieren. Ohne Christus ist die Gemeinde unfähig. Ohne Haupt gibt es keine Richtung, weder Impuls noch Befehl. Nur im Miteinander kann die Gemeinde funktionieren. Nur gemeinsam können wir etwas schaffen. Nur so im Team sind wir überlebensfähig, sind wir stark. Und nur in der Verbindung mit unserem Haupt, mit Christus, kann das einzelne Glied und auch untereinander überleben. Das zeigt aber auch, wer sich isoliert, wer sich abwendet, der vertrocknet über kurz oder lang aus. Als Gemeinde Jesus dürfen wir miteinander unterwegs sein und haben doch verschiedene Aufgaben. Wir gehören zusammen, aber mein Fuß ist nicht mein Arm, mein Knie ist nicht mein Finger. Und wisst ihr, das Schöne ist, Paulus, wenn er seine Briefe schreibt, er bezeichnet sich immer wieder als was, oder des Öfteren bezeichnet er sich zum Beispiel als Sklave, als Diener oder auch als Knecht. Warum Paulus? Ich glaube, Paulus will uns das zeigen, dass wir nur im Miteinander, im gegenseitigen Dienst, in der gegenseitigen Handreichung können wir wirklich erfolgreich, in Anführungsstrichen, unterwegs sein. Jesus selber hat uns Folgendes gesagt: Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. In der Gemeinde, das bedeutet miteinander, füreinander, zueinander. Die Gemeinde darf dann, wenn wir dieses Miteinander, füreinander, zueinander haben, darf die Gemeinde Jesus ein Ort sein der Ermutigung, Stärkung und des Segens. Ein Ort aber auch, wo ich ab und an mal auch eine Zurechtweisung bekomme, wenn es nötig ist. Ein Ort der Solidarität, der Gemeinschaft, wo man miteinander in der Gebetsstunde betet, kämpft und ringt, an einer Hochzeit lacht und sich freut. Und deswegen seid ihr ja alle eingeladen, kommenden Samstag. Ich freue mich auf diese Hochzeit. Wir dürfen Ehevorbereitungen machen mit dem Brautpaar. Fantastisch, einfach schön, das zu sehen. Wieder zwei Menschen, die sich vorher noch nie gesehen haben, plötzlich sich sehen und dann knallt es irgendwo. Ja, die verlieben sich. Und dann beschließen sie gemeinsam, den Weg zu gehen. Wir dürfen ein Stück weit helfen. Und jetzt stehen sie dann nächsten Samstag vor dem Herrn und der Gemeinde und geben ihr Ja-Wort. Was für ein Geschenk. Und deswegen, Gemeinde ist so etwas fundamental Wichtiges für jedes Kind Gottes. Ohne das geht es nicht. Und deswegen sagt auch der Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 10, ab Vers 25, deshalb ist es auch wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie es sich einige angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Das ist ja das Ziel der Gemeinschaft, dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ich weiß nicht, wann er kommt, aber ich weiß, er kommt, vielleicht heute. Und umso mehr möchte ich die Gemeinschaft nicht missen, möchte ich miteinander unterwegs sein. Und so kommen wir zum nächsten Gedanken. Bin zu schnell. Ja, jetzt, so, jetzt ist es richtig. Zum nächsten Gedanken, der Grundlage unseres Heils. Es ist noch einmal der genau gleiche Vers, aber jetzt wollen wir den Schwerpunkt ein wenig anders legen. Wir haben den Vers gelesen, haben wir betont, ein. Und jetzt wollen wir das anders betonen. Nämlich ein Geist, ein Herr, ein Gott und Vater allen. Wenn ich euch so frage, was scheint uns hier entgegen? Was sehen wir in dieser ein Geist, ein Herr, ein Gott und Vater? Was sehen wir hier? Ja, höre nichts. Die Dreieinigkeit. Das heißt also, wer ist die Grundlage, wer ist der Garant, wer ist das Fundament unserer Erlösung? Es ist die Dreieinigkeit Gottes. Ein Geist ist der Heilige Geist, Gott der Heilige Geist gemeint. Ein Herr, es ist der Gott Jesus Christus gemeint. Ein Gott und Vater, sagt es in sich selber. Das heißt also, unsere Erlösung hat das Fundament der Dreieinigkeit Gottes. Unsere Erlösung entspringt dem Entschluss des Vaters, vor Ewigkeiten her im Vaterherzen festgelegt. Die Erlösung ist dann umgesetzt worden durch Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und der Heilige Geist eignet uns diese Erlösung zu. Gibt es eine bessere Grundlage, eine größere Sicherheit, als die Erlösung, die der lebendige Gott vor Ewigkeiten beschlossen hat, in Jesus Christus umgesetzt und zugeeignet durch den Heiligen Geist? Gibt es etwas Größeres? Es gibt nichts Größeres. Gott der Vater, er selbst ist der Architekt, der Initiator und auch der Garant, der Bundespartner unserer Erlösung. Das will ich jetzt ganz kurz mit einigen Versen will ich das belegen und unterstreichen. So lesen wir in Epheser Kapitel 1, Vers 34, denn in ihm hat er uns erwählt, also in Christus, er der Welt grundgelegt war, mit dem Ziel, dass wir heilig und untadelig vor ihm sollen sein in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das Motiv der Erlösung liegt im Wesen Gottes selbst begründet, nämlich in seiner Liebe. Und da lesen wir, und wir betonen ganz bewusst, um aufzuzeigen, wer der Initiator unserer Erlösung ist. Johannes 3, Vers 16, da lesen wir, also hat Gott, das heißt der Vater, die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn, nämlich Jesus Christus, gab. Er, der Vater, ist der Initiator unserer Erlösung. Und dann lesen wir in Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott, nämlich der Vater, seinen Sohn Jesus zu unserer Erlösung. Das zeigt uns, dass Gott, der Vater, er ist der Initiator, der Architekt, aber auch der Garant unseres Heils. Jesus erbetet Folgendes in Johannes Kapitel 10, 29. Mein Vater, also Gott der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Es ist ein Zusammenwirken der Dreieinigkeit zu unserer Erlösung. Und dann kommt der Sohn. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Und dann lesen wir in Galater 4, Vers 4 eben, was ich jetzt zitiert habe. Er kommt, der Sohn, er erwirkt die Erlösung am Kreuz von Golgatha, er bezahlt für unsere Erlösung einen unglaublich hohen Preis, er selbst mit seinem Leben und Blut. Und über diese Tatsache kann Johannes der Täufer nur staunen und erstaunt und sagt, ja, siehe, das ist Gottes Lamm. Vom Vater bestimmt, um in der Zeit für dich und mich zu sterben. Er, Christus, hat deine und meine Schuld, wenn du sein Kind bist, auf dich genommen. Er hat deine und meine Strafe ein für allemal bezahlt. Er hat dich mit seinem eigenen Blut und Leben erlöst, erkauft und zu seinem ewigen Eigentum gemacht. Und dann kommt Gott, der Heilige Geist, das ist die dritte Person der Einigkeit, mit ins Spiel. Ich muss nicht so schnell sein da, Entschuldigung. Gott, der Heilige Geist, heißt es da, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der Geist der Wahrheit in die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Als du dich bekehrt hast, als der Herr deine Wiedergeburt geschenkt hat, als du erkannt hast, wer du bist, als du Ja gesagt hast und am Kreuz zusammengebrochen, da der Herr, der lebendige Gott, der Vater, dir seinen Geist geschenkt. Du bist sein Eigentum. Der Heilige Geist, er wirkt in dem Sünder, da wo Gottes Wort gepredigt wird, da wird Gottes Wort lebendig gemacht. Der Heilige Geist offenbart Gottes Heiligkeit. Er überführt den Menschen von seiner Sünde. Genau das lesen wir nämlich in Johannes 16, Vers 8. Da steht, und wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und wer auf dieses Wirken eingeht des Heiligen Geistes, wer Ja sagt, wer dieses Reden Gottes von Herzen bejaht, dem schenkt der Heilige Geist auch die Wiedergeburt, schenkt ewig neues Leben, macht diese Person zu einem Kind Gottes. Noch einmal, gibt es eine größere Sicherheit, eine bessere Garantie als die Dreieinigkeit Gottes selbst, die deine Erlösung erwirkt hat, der die Erlösung dir zugeeignet hat, der die Garant ist der Ewigkeit in deinem Herzen, der Sicherheit bis in alle Ewigkeiten hinein. Und so kommen wir zum vierten. Jesus Christus, das Vorbild. Paulus, er hatte auf die Erlösung hingewiesen, gewirkt als Architekt, der Vater selbst vor Ewigkeiten, umgesetzt in der Zeit in Jesus Christus, zugeeignet durch den Heiligen Geist. Und dann kommt er und weist uns hin auf einen. Er weist uns hin auf Jesus Christus. Und er sagt in Epheser 4 ab Vers 8 Folgendes. Epheser 4 ab Vers 8 betont er und sagt, nachdem all das aufgelistet hat, darum heißt es auch, er ist emporgestiegen zur Höhe. Er hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anders, als dass er auch zuvor hinuntergestiegen ist, in den Niederungen oder in die Niederungen der Erde. Was ist eigentlich unser Wesen? Sind wir dazu geneigt zu dienen? Freuen wir uns, wenn wir unten durch müssen? Nein, der Mensch will von seinem Naturell, er will immer höher hinaus. Ich habe da von jemandem gehört, da in den USA, die wollen immer höher, schneller, besser, weiter und so weiter und so fort. Der Mensch, er will von seinem Naturell, will er herrschen, will bestimmen, will Recht haben, Recht bekommen. Er will die Krone tragen, er will Chef sein. Und interessant, der Schöpfer dieser Welt geht einen ganz anderen Weg. Er ist hinuntergestiegen in die Niederungen der Erde. Gott selbst, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der Schöpfer aller Dinge, der alle Dinge mit seinem kräftigen Wort trägt. Über ihn wird Folgendes gesagt, Philipper Kapitel 2, ab Vers 6. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte, stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber Gott erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und das meint Paulus, wenn er eben sagt, dass er zuvor hinuntergestiegen ist zu den Niedrigungen der Erde. Er ist hinuntergestiegen, er wurde erhöht am Kreuz und hat uns dann als Beute mit nach Hause genommen. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du eine Beute des lebendigen Gottes. Aber wie ist so etwas möglich? Indem man herrscht? Nein, indem man dient. Und so geht Jesus den Weg des Dieners. Und er sagt im Gehorsam gegenüber dem Vater, der vor Ewigkeiten her gesagt hat, ich will die Erlösung erschaffen. Umgesetzt am Kreuz von Golgatha durch Jesus Christus. Dieser Jesus Christus, er kommt und sagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich komme zu tun deinen Willen, es steht geschrieben im Buche.
um deinen Willen, o Vater, zu tun. Jesus ergeht den Weg der Schmach und der Schande. Er wird der Allerverachtetste. Er sagt, euch habe ich euch ein Vorbild gegeben. Er, Jesus Christus, er ist hinuntergestiegen in unsere Niedrigungen. Er ist hinuntergestiegen in unser Tal der Schande. Er ist hinuntergestiegen in unsere Tiefe der Verachtung. Er ist hinuntergestiegen in unsere Einsamkeit und Verlorenheit. Hinuntergestiegen in unsere Welt der Not, des Elends und der Schmach. Und jetzt kommt der Apostel Paulus im Gefängnis sitzend, hat uns aufgezeigt, dass wir verbunden sind mit diesem Haupt, mit Christus. Und dann sagt er, im Gefängnis sitzen, schreibt er an die Philipper, ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Wie oft habe ich das schon gehört, da sagen mir Menschen, weißt du, ich bin zu ganz speziellen Berufen. Ich kann mich gut erinnern, in meiner Bibelschulzeit, da gab es Studenten, die haben gesagt, weißt du, ich möchte ein zweiter Billy Graham werden. Wenn man praktische Arbeit tun musste, dann hatten sie nicht nur zwei linke Hände, sondern ein unwilliges Herz. Aber wie selten hört man, gerade auch in der Gemeinde Jesu, hört man, weißt du, ich bin berufen, um mit anzupacken. Ich bin so froh, dass wir ein riesengroßes Team haben in unserer Gemeinde, das mit anpackt. Wir haben über 200 Helfer zum Beispiel an einer Osterkonferenz. Was für ein Geschenk. Wir sind berufen, nicht zu großem, wir sind berufen, dem Vorbild nachzueilen, nämlich Christus. Wir sind berufen, in der Gemeinde mitzuarbeiten, mitzuhelfen. Berufen, den Dienst zu tun an den Kindern. Wir haben über 70 Sonntagsschulhelfer, Jungschar, Teenie, Ameiselhelfer. Was für ein Geschenk. Wir sind dazu berufen, zum Beispiel unseren alten Eltern zur Seite zu stehen, so es geht. Wir sind berufen. Und genau das meint der Apostel Paulus, wenn er sagt, in Epheser 4, Vers 7, jedem Einzelnen von uns hat Christus Anteil an den Gaben gegeben, einen Anteil. Nicht alle Gaben, aber einen Anteil. Das heißt also, du hast schon eine Gabe. Wenn du ein Kind Gottes bist, hast du die Gabe des ewigen Lebens. Wenn du ein Kind Gottes bist, hast du die Gabe, dass du an ihn glauben darfst. Wenn du ein Kind Gottes bist, hast du die Gabe, Teil an seinem Leben zu sein, an seinem Leib. Du hast die Gabe der wunderbaren Hoffnung. Aber du hast noch viel mehr. Und interessant, jetzt kommt der Apostel Paulus und er führt dann auf verschiedenste hochrangige Titel in der Gemeinde. Er sagt, und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Und jetzt kommt für was? Zum Dienst. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Er spricht hier über Ämter, ja, er spricht hier über Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Aber die Betonung liegt nicht auf diesem Amt, sondern auf ihrem Dienst. Wir sind berufen, egal wer wir sind in der Gemeinde Jesu, sind wir berufen zum Dienen. Wir sind berufen als Propheten, Evangelisten, Hirten. Nein, wir sind berufen, Toiletten zu putzen, Sonntagsschularbeit zu tun. Wir sind berufen, Müll wegzuräumen. Genau das hat Jesus getan. Er hat den Müll unseres Lebens am Kreuz von Golgatha weggetan. Es geht um unsere Dienstgesinnung. Hat nicht Jesus in seiner Dienstgesinnung, in seinem Gehorsam, den Himmel verlassen, um seinen Dienst auf Erde auszuführen? Und es war der schlimmste, der schrecklichste, der unterste Dienst, den man sich vorstellen kann. Und genauso sind wir als Gemeinde Jesus, wir sind berufen, egal wer wir sind, ausnahmslos, um gegenseitig Handreichung zu tun, um miteinander im Zusammenspiel untereinander in der tiefen, echten, lebendigen Verbindung mit Christus, unserem Haupt, den Dienst zu tun. Und in alledem eines, nämlich Jesus Christus, ihn zu verherrlichen und ihn groß zu machen. Und so kommen wir zum letzten Punkt, nämlich wir dürfen erwachsen werden in Christus. Wenn ich auf Tournee gehe und dann nehme ich den Bücherbus, ich stelle mein GPS ein. Früher war das noch ziemlich kompliziert. Ich weiß noch, ich hatte Dienst in Stuttgart. Es liegt schon einige Jahre zurück. Ich habe, glaube ich, angefangen, so 92 habe ich mit diesem Dienst angefangen. Ich weiß noch gut, da war ich für Dienste eingeplant in Stuttgart. Ich war noch nie da. Bad Cannstatt, glaube ich, war es. Und ich wusste nicht, wo dieser Ort ist, der Versammlung. Ich hatte die Karte. Da habe ich dann gebetet, mein lieber Mann. Man muss den Weg herausfinden. Man muss auch schauen, wo ist die schnellste Route. Man muss schauen, und es ist immer eine Spannung, komme ich zur richtigen Zeit. Ich weiß noch gut, einmal kam ich gerade Punkt 8 Uhr, da fing es an, und ich komme gerade angefahren, und ich habe so Blut und Tränen geschwitzt unterwegs, dass ich doch dieses Ziel heute echt finde. Heute geht es ganz einfach. Ich nehme das GPS. Ich weiß nicht mal, wo ich langfahren muss. Ich gebe nur noch die Koordinaten ein, und es ist richtig oder wichtig, dass man die richtigen Koordinaten auch eingibt. Da kann ich auch eine andere Geschichte erzählen, ich weiß noch gut. Meine Frau und ich waren unterwegs und wir wollten eigentlich ein Ziel erreichen, das war in der Everglades. Und ich hatte nur einen Buchstaben vertauscht. Und das führte mich einen ganz anderen Weg. Und meine Frau hat immer gesagt, Schatz, du fährst verkehrt. Da habe ich gesagt, Schatz, das GPS sagt es. Meine Frau sagt, ja, aber du fährst verkehrt. Nein, das GPS, Schatz, ich glaube jetzt dir nicht, ich glaube dem GPS. Aber ich hatte einen Buchstaben verkehrt, ja. Dann sind wir an eine Tankstelle gefahren. Und dann wollte ich da tanken, ging nicht, habe jemanden gefragt, kann er mir helfen, ging nicht. Da kommt die Polizei angefahren und fragt, ja, can I help you? Okay, kann man, gerne. Und dann hat dann meine Frau gesagt, komm, wir fragen diesen Polizist. Und ich, endlich bin ich runtergekommen, oder? Habe gesagt, ja, okay, fragen wir diesen Polizisten. Und sagte, nee, ihr seid total falsch, ihr müsst in die andere Richtung, so wie meine Frau schon lange gesagt hat. Aber wisst ihr, das Schöne ist, heute hat man ein GPS, kann es eingeben und das führt einem den Weg, macht Updates unterwegs, berechnet eine bessere Route und sagt sogar, wenn ich ankomme. Genial. Und wisst ihr, sind wir so auf Christus eingestellt? Haben wir ihn so vor Augen, lassen wir uns korrigieren, wenn er einen besseren Weg hat? Und Paulus, er schreibt Folgendes, nämlich in Epheser 4, Vers 14. Epheser 4, 14, da sagt er, wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Er fährt weiter und sagt, wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Haben wir wirklich das Ziel vor Augen? Ist unser geistliches GPS eingestellt auf Christus, auf sein Wort? Orientieren wir uns am Wort Gottes, an der Bibel? Sind wir in der Bibel zu Hause? Und nicht in einer frömmlerischen Art, sondern einfach, Herr Jesus, ich brauche dich. Zeige mir den Weg. Sind wir am Studieren, am Forschen? Ich bin so froh, dass wir unsere Gemeindebibelschule haben, GBSM, wo wir die Grundlagen des Wortes Gottes weitergeben können. Aber das ist erst der Anfang und da fängt es an zu studieren, zu forschen, zu suchen, Bücher zu lesen. Ich möchte Jesus besser kennenlernen. Ich möchte mehr im Wort Gottes gegründet sein. Ich möchte mein geistliches GPS ausrichten auf Christus. Und hier kommt der Apostel Paulus und sagt, wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Unmündige Kinder, denen fehlt es am Grundlagenwissen. Unmündige Kinder, die sind immer hin und her getrieben von den eigenen Empfindungen, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Sie suchen Anerkennung und Applaus. Sie lassen sich beeinflussen von den Strömungen. Hast du dieses gesehen, das gelesen? Aber nicht vom Wort Gottes. Sie neigen dazu dann zu Spaltungen, Streitigkeit und Eifersucht. Und Paulus, er möchte eines, und das hat er gemacht, hat er Jesus ihnen vor Augen gemalt. Er hat den Himmel verlassen. Er hat den Weg des Gehorsams. Er hat die Erlösung umgesetzt hat. Er hat bereit war zu dienen. Er hat derjenigen, der den Jüngern von ihm aus von Grund auf zeigt, beginnend im Alten Testament, beginnend 1. Mose 3, Vers 15 und weiter, hat er ihn vor Augen gemalt, und was haben die Jünger der Emmaus-Jünger gesagt? Hat er nicht unser Herz gebrannt, als er uns Jesus vor Augen gemalt hat? Jesus war im Wort Gottes zu Hause. Er wusste um die Zusammenhänge. Und genau das Gleiche müssen auch wir haben. Wir müssen Jesus in seinem Wort vor Augen haben. Wir dürfen uns freuen an seiner Erlösung. Wir sollen bereit sein zum Dienst. Zur gegenseitigen Handreichung, im frohen Miteinander. Und in allem sollen wir eines tun, nämlich Jesus Christus verherrlichen. Wir haben angefangen mit dem Wort des Ermahnens. Wir haben gesehen, dass Ermahnen eigentlich nichts anderes bedeutet, als jemand zur Seite nehmen, um ihn im Glauben zu stärken, zu ermutigen, anzuspornen. Komm miteinander, wollen wir bei Jesus bleiben. Komm miteinander, wollen wir am Leib des Herrn gemeinsam wirken, verbunden mit dem Haupt. Wir sind gleichwertig, gleich wertvoll, haben unterschiedliche Aufgaben, aber wir haben ein Haupt. Und dieses Haupt ist Jesus Christus. Und so schließt Apostel Paulus seine Gedanken mit den Versen 15 und 16, und mit dem möchte ich auch schließen, wo es heißt, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengetan. Doch sie wird er zusammengehalten, gestützt. Jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag, entsprechend der zu ihm zugewiesenen Aufgabe. Und so wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Wollen wir uns gegenseitig ermutigen, gegenseitig zur Seite nehmen? Komm, wir bleiben bei Jesus. Komm, wir halten uns am Wort Gottes fest. Komm, wir orientieren uns an der ganzen Bibel. Miteinander wollen wir im Glauben wachsen. Wollen uns gegenseitig eine Hilfe und Ermutigung sein, miteinander den Weg der Nachfolge gehen. Und in allem haben wir Jesus vor Augen. Möge es so sein, zu seiner Ehre. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, danke aus tiefstem Herzen, dass wir dich kennen. Du hast dich uns geoffenbart. Wir durften dich kennenlernen. Und wenn wir deine Kinder sind, sogar deine Kinder sind zu deiner Familie gehören, was für ein Geschenk. Und du selbst bist derjenige, der es versprochen hat, auch uns ans Ziel zu bringen. Niemand und nichts kann sie aus den Händen meines Vaters rauben, weil du den Preis bezahlt hast, weil der Vater uns dir, Herr Jesus, als Geschenk gegeben hat. Was für ein Geschenk. Und schenk, dass wir entsprechend auch unser Leben leben, zu deiner Ehre, zu deiner Nachfolge, zu deinem Dienst. Danke dafür. Und Herr Jesus, wir bitten auch, komme bald. Wir lieben, wir erwarten dein Erscheinen. Amen.